Ein Fahnenmeer in Schwarz-Rot-Gold. Das war Deutschland bei Fußball-Weltmeisterschaften. Jedenfalls früher. Und heute, selbst nach dem 7:1 Auftaktsieg, sieht man leere Fassaden und lange Gesichter. Bei Auf 1 machen die Deutschen ihrem Ärger Luft. Viele sagen, Friedrich Merz hat uns die WM-Stimmung versaut. Warum? Das erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung, J.D. Vance rastet aus. Gehen Amerika und Israel jetzt aufeinander los? Und blutiger Messerangriff in Rostock. Wollte die Antifa einen gewählten Landtagsabgeordneten auf offener Straße erstechen? Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Wie die Politik uns jetzt sogar die Freude an der Weltmeisterschaft nimmt, darum geht es gleich im Schwerpunkt des Tages. Doch zunächst die wichtigsten Meldungen vom Freitag. Diese Veröffentlichung könnte die Corona-Erzählung erneut erschüttern. US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard veröffentlichte in der Nacht zum Freitag umfangreiche Akten zu den Aktivitäten des bekannten Virologen Anthony Fauci während der Covid-Jahre. Und die haben es in sich.
Dr. Fauci became the nation's pandemic pundit.
Dr. Fauci wurde zum Pandemie-Kommentator der Nation und er verbreitete öffentlich Lügen, Desinformation und Zensur über jede verfügbare Plattform. Er bewarb eine betrügerische Studie, deren Veröffentlichung er selbst mit angestoßen hatte, als legitime Information für die Prüfung durch die Geheimdienste. Hochrangige Analysten lobten Dr. Fauci nicht als politischen Entscheidungsträger, sondern als das, was sie einen unvoreingenommenen Wegweiser zu den echten Coronavirus-Experten nannten, während sie gleichzeitig Experten bewusst ignorierten, die Faucis Darstellung hätten widersprechen können.
While deliberately ignoring experts who might dissent from Fauci's narratives.
Den Unterlagen zufolge soll Fauci mit Millionenbeträgen aus Steuergeldern die sogenannte Gain-of-Function-Forschung im chinesischen Biolabor von Wuhan finanziert haben. Später soll er aktiv daran mitgewirkt haben, die Laborthese zu unterdrücken. Dabei soll der Virologe auch mit US-Geheimdiensten zusammengearbeitet haben. Genau dieser Punkt ist besonders brisant, denn noch im Jahr 2024 hatte Fauci solche Kontakte vor dem US-Kongress unter Eid bestritten. Auf einen Meineid vor dem Kongress stehen in den Vereinigten Staaten bis zu 5 Jahre Haft. Gabbard begründete die Veröffentlichung mit den Worten: Nach Jahren voller Lügen, Zensur und Vertuschungen hat das amerikanische Volk Transparenz, Wahrheit und Rechenschaftspflicht verdient. Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass die veröffentlichten Unterlagen vor allem Fauci selbst belasten. Die dahinterstehenden Netzwerke und möglichen Mitverantwortlichen bleiben bislang weitgehend im Hintergrund. Russland erhebt nach dem Eingeständnis geheimer US-Biolabore erneut schwere Vorwürfe gegen Washington. Konkret geht es um den Verdacht, dass in der Ukraine an biologischen Kampfstoffen geforscht worden sein könnte. Hintergrund ist das jüngste Eingeständnis der USA. Demnach sollen die Vereinigten Staaten rund 130 Biolabore in etwa 40 Ländern unterstützt oder betrieben haben. Darunter befinden sich nach eigenen Angaben auch Einrichtungen in der Ukraine. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte dazu auf einer Pressekonferenz: Aus unbekannten Gründen, die in Wirklichkeit jedoch sehr verständlich sind, untersuchten sie etwas, das weder einen direkten Bezug zur Ukraine noch zu dieser Region hatte. Moskau hatte Washington bereits seit dem Jahr 2014 vorgeworfen, in der Ukraine Biolabore zu betreiben. Die USA hatten entsprechende Vorwürfe lange zurückgewiesen. Nach dem Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA liegen in Washington offenbar die Nerven blank. Der Grund: Auch führende Politiker der Republikanischen Partei werten die Vereinbarung als schwere Niederlage für US-Präsident Donald Trump. Hinzu kommt ein weiteres Problem. Eine zentrale Forderung Teherans scheint bislang nicht erfüllt zu werden. Ein dauerhafter Waffenstillstand im Libanon. Am Donnerstag veröffentlichte die israelische Armee sogar eine Karte einer möglichen künftigen Besatzungszone im Libanon. Zugleich äußerten mehrere israelische Minister deutliche Vorbehalte gegenüber dem Rahmenabkommen mit dem Iran. Nach Einschätzung vieler Beobachter könnte ein Scheitern der Gespräche für das Weiße Haus jedoch erhebliche politische Folgen haben. Washington steht damit unter Druck, die Verhandlungen am Laufen zu halten. In der Nacht auf Freitag äußerte sich US-Vizepräsident J.D. Vance gegenüber der Presse zu Israel und das in einer Schärfe, die in dieser Form nur selten zu hören ist.
Donald J. Trump ist im Augenblick das einzige Staatsoberhaupt auf der ganzen Welt, das dem Staat Israel wohlgesonnen ist. Und er ist zufällig das Staatsoberhaupt der Supermacht der Welt. Wenn ich im Kabinett der israelischen Regierung säße, würde ich vielleicht nicht den einzigen mächtigen Verbündeten angreifen, den ich irgendwo auf der ganzen Welt noch habe. Und die zweite Botschaft, die ich einigen dieser Kabinettsmitglieder geben würde, Bibi ist diesen Weg zu seiner Ehre nicht gegangen. Aber an einige dieser Kabinettsmitglieder in Israel, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten angreifen, würde ich außerdem sagen, in den vergangenen 3 Monaten wurden 2/3 der Verteidigungswaffen, die eure Heimat geschützt haben, von amerikanischen Händen gebaut und mit amerikanischen Steuergeldern bezahlt.
Erinnern Sie sich an diese Bilder. So sah die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland aus. Ein Meer aus Fahnen, Schwarz-Rot-Gold in Straßen, Fenstern und Vorgärten. Das Land feierte das sogenannte Sommermärchen. Der 3. Platz fühlte sich wie ein Titel an. Und heute, auf 1 hat sich in Berlin umgesehen, lange gesucht und das hier war das am stärksten beflaggte Haus, das wir finden konnten. Eine deutsche Fahne, eine österreichische und noch einmal Schwarz-Rot-Gold hinter den Blättern. Doch warum sind die Flaggen verschwunden? Haben die Deutschen das Interesse am Fußball verloren oder steckt mehr dahinter? Ist es Frust über die Politik? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört.
Das liegt einfach daran, dass die Leute nicht mehr so interessiert sind. Die haben mit anderen Sachen zu tun. Das ist natürlich das Problem, sag ich mal, dass die Regierung meiner Meinung nach schon fast korrupt ist.
Also ich würde sagen, dass die Menschen das Interesse am Fußball irgendwie verloren haben. Damals war es mehr gewesen. Thema Politik und so finde ich auch sehr, sehr schlimm heutzutage. Es ist halt wirklich zu merken, dass viele Menschen sich damit beschäftigen. Man fragt halt schon nach, wo gehen unsere ganzen Gelder hin.
Kann sein, dass vielleicht durch die Jahre Deutschland ein bisschen schlechter wurde oder so und deswegen möglich. Ja, und ich glaube, na vielleicht, wenn viele Bürger mit der momentanen Politik nicht zufrieden sind oder so, dass sie dadurch eben denken, ja, die können sich damit nicht mehr identifizieren. Sag ich erstmal diesen Nationalstolz oder so, das ist ja schon in den letzten Jahren immer weniger geworden.
Und während viele Vereine um jeden Euro kämpfen, fließen Millionen in andere politische Projekte. Einmal zur Weltmeisterschaft fahren, das ist wohl der Traum vieler Fußballer. Doch die Profis machen nur einen kleinen Teil des Sports aus. Fußball ist bis heute vor allem ein Breitensport. Allein in Berlin gibt es rund 3.500 Mannschaften. Nur 2 davon spielen im Profibereich. Doch gerade Amateur- und Jugendvereine kämpfen mit finanziellen Problemen. Viele Sportplätze sind sanierungsbedürftig. Oft fehlt Geld für Trainer, Schiedsrichter oder die Nachwuchsarbeit. Berliner Amateur- und Jugendmannschaften erhalten pro Jahr eine Pauschale von rund 2.500 Euro über den Berliner Fußballverband. Die Berliner Landesregierung setzt allerdings andere Schwerpunkte. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Vielfalt und Antidiskriminierung erhält die Amadeo-Antonio-Stiftung in diesem Jahr rund 8,6 Millionen Euro aus Landesmitteln. Die Zahlen gehen auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Tommy Tabor zurück. Mit dieser Summe ließe sich für jede Jugend- und Amateurmannschaft in Berlin eine zusätzliche Jahresförderung auszahlen. Alternativ könnten 17 Sportanlagen saniert oder mehrere tausend Trainer und Schiedsrichter Einsätze finanziert werden. Auch in Österreich sorgt die Weltmeisterschaft nicht nur für positive Schlagzeilen. Kritik gibt es vor allem an der Reise von Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler in die USA. Der SPÖ-Politiker besuchte dort das Auftaktspiel der österreichischen Nationalmannschaft. Unklar bleibt bislang, was die Reise des Ministers und seiner Begleitung die Steuerzahler gekostet hat. Eine entsprechende Anfrage von Auf 1 ließ das Sportministerium bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Auch zur Größe der Delegation machte das Ministerium keine Angaben. Kritiker werfen Babler vor, den Nachwuchssport zu vernachlässigen. So wurde unter seiner Verantwortung die Förderung der sogenannten Fußballkäfige beendet. Eines Projekts für Kinder und Jugendliche, insbesondere insbesondere in sozialen Brennpunkten. Deutliche Kritik kommt auch von der Opposition. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sagte: Für unsere Kinder ist plötzlich kein Geld mehr da, aber für die eigenen Vergnügungen der Stocker-Babler-Regierung sehr wohl. Die Freiheitlichen haben inzwischen eine parlamentarische Anfrage zu den Kosten des USA-Besuchs angekündigt. WM-Spiele zwischen Deutschland und Österreich haben ihre ganz eigene Geschichte. Da gab es das Wunder von Córdoba, aber auch die Schande von Gijón. Eine andere Begegnung ist heute dagegen fast vergessen, obwohl sie durchaus historischen Charakter hatte. In der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 1990 trafen Österreich und die DDR in derselben Gruppe aufeinander. Am letzten Spieltag im November 1989 standen beide Mannschaften punktgleich auf Rang 3. Im Wiener Praterstadion ging es um alles. Nur der Sieger würde zur Weltmeisterschaft nach Italien fahren. Wenige Tage zuvor war die Berliner Mauer gefallen. Österreich setzte für einen Tag die Visapflicht für DDR-Bürger aus. Sonderzüge der Deutschen Reichsbahn, sie hieß im Osten damals tatsächlich noch so, brachten tausende ostdeutsche Fans an die Donau. Am Ende gewann Österreich vor 57.000 Zuschauern mit 3:0. Die Gastgeber fuhren zur Weltmeisterschaft. Doch irgendwie waren am Ende alle Sieger. Denn im Sommer 1990 jubelten Ost- und Westdeutsche gemeinsam über den WM-Titel der bundesdeutschen Mannschaft in Italien. Wo einst noch der Sport im Mittelpunkt stand, scheint die WM heute nur noch der Selbstdarstellung von Systempolitikern zu dienen. Doch auf eins lässt sie damit nicht davonkommen. Dank der Spenden unserer Zuschauer, etwa unter www.auf1.tv/unterstützen, können wir auch in Zukunft unabhängig berichten. Die Elbmetropole Dresden wird beinahe im Monatstakt von schweren Straftaten aus der linksextremen Szene erschüttert. Seit Jahresbeginn dokumentierte die Dresdner Lokalpresse mindestens 7 Gewaltexzesse. Und das sind nur jene Fälle, die überhaupt öffentlich bekannt wurden. Die Reaktion der Behörden wirft Fragen auf. Eine Anfrage von auf1 an die Dresdner Polizei blieb bislang unbeantwortet. Dabei liegt die jüngste Attacke erst wenige Tage zurück. Am 15. Juni verprügelte eine etwa 20-köpfige Gruppe in der Dresdner Heide 2 15-Jährige. Beide mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Einem der Opfer wurde offenbar das Kürzel 161, ein Code für Antifa, auf den Körper geschrieben. Solche Angriffe sind in Dresden offenbar kein Einzelfall. Bereits am 13. März versammelten sich in der Neustadt rund 200 Personen. Sie skandierten einschlägige Parolen und errichteten brennende Barrikaden. Festnahmen gab es nach Angaben der Berichterstattung keine. Schon in der Silvesternacht hatten etwa 50 Vermummte eine Straßenbahn attackiert, Steine geworfen und Graffiti gesprüht. Auch damals wurden brennende Barrikaden errichtet. Zu Festnahmen kam es auch in diesem Fall nicht. Auch in Mecklenburg-Vorpommern nimmt die politische Gewalt weiter zu. Wie jetzt bekannt wurde, kam es in der Nacht zum Donnerstag in Rostock zu einem schweren Angriff auf einen AfD-Landtagsabgeordneten. Die Polizei bestätigte gegenüber auf1 Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach Angaben der Behörde wurde der 51-jährige Landtagsabgeordnete Michael Meister spätabends von mehreren Personen angegriffen. Dabei erlitt er Messerstiche in den Arm und in den Rücken. Nach eigenen Angaben wurden die Stiche in den Rücken nur durch ein Notebook aufgehalten, das sich in seinem Rucksack befand. Dennoch wurde Meister erheblich verletzt. Dieses von ihm veröffentlichte Foto dokumentiert die Folgen des Angriffs. Zuvor sollen die Täter ihn nach seinen Angaben wörtlich als AfD-Nazi beschimpft haben. Meister selbst erklärte auf X: Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Wir lassen uns von dieser Tat nicht einschüchtern. Am vergangenen Sonntag haben die Schweizer eine Obergrenze von 10 Millionen Einwohnern abgelehnt. Mit der Initiative sollte die Zuwanderung in die Eidgenossenschaft zumindest mittelfristig begrenzt werden. Die Abstimmung gilt vielen Beobachtern als wichtiger Stimmungstest mit Blick auf die anstehenden Volksentscheide zu den künftigen EU-Verträgen. Dann, so Kritiker, könnte das Land einen großen Teil seiner Souveränität verlieren. Das Ergebnis zeigt einen politischen Trend, der sich in der Schweiz bereits seit längerem abzeichnet. Wie diese Entwicklung einzuordnen ist, kommentiert auf 1-Korrespondent Stefan Töni.
Das Resultat wirft einen düsteren Schatten auf kommende Abstimmungen. In der jüngeren Vergangenheit hat das Schweizer Wahlvolk gleich dreimal das Covid-19-Gesetz befürwortet und sich vor 3 Monaten mit 62% gegen eine Reduzierung der Schweizer Rundfunkgebühren ausgesprochen. Dass sich nur 55% gegen eine Reduzierung der Massenmigration aussprechen, zeigt deutlich, dass die Glaubwürdigkeit der Erzählungen der politischen Klasse und der Massenmedien fest im Sattel sitzen. Das ist umso bedenklicher, da die Propaganda der Gegner eine vollständige Realitätsumkehr betrieb. Die Massenmigration und die Beziehungen zur EU wurden dabei zur Lösung und zum Wohlstandsfaktor umgedeutet, obwohl sie genau die Problemerzeuger und Hauptgefahren für die Schweizer Demokratie und Gesellschaft sind. Die Volksabstimmung gilt ebenso als Barometer für die kommende Abstimmung über die EU-Verträge, bei der die Schweiz eine dynamische Rechtsübernahme von EU-Gesetzen einführen würde und die letztendliche Entscheidungsgewalt über Recht und Gesetz in der Eidgenossenschaft an ein EU-Schiedsgericht abtreten könnte. Sollten die Verteidiger der Schweizer Souveränität bis zu dieser Abstimmung weiterhin daran scheitern, eine Mehrheit der Wähler zu erreichen und zu überzeugen, droht somit ein quasi EU-Beitritt. Und sollte es dazu kommen, wäre dieser Entscheid nicht weniger als die faktisch demokratisch beschlossene Auflösung der Demokratie selbst durch die Mehrheit. Aber noch haben die Einwohner der einzig direkten Demokratie innerhalb von Europa die Möglichkeit, sich zu besinnen und sich möglichst gut zu überlegen, ob sie noch auf das sinkende EU-Schiff aufspringen möchten.
Und wir kommen zum Interview des Tages. Mit Auf1-Redakteurin Cornelia Kirchweger sprach ich am Donnerstag über das kommende Social-Media-Verbot für Jugendliche in Großbritannien.
Als Jugendschutz verkauft man uns das britische Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige und ähnliche Pläne der EU. Doch hinter der Fassade der Fürsorge tobt ein Kulturkampf um die Kontrolle unserer Jugendlichen. Während in England die muslimische Gemeinschaft das Verbot forderte, um Kinder vor westlich-liberalen Einflüssen zu schützen, will Brüssel die Jugend gegen konservative Werte abschotten. Einig ist man sich nur im Ziel. Es geht um die Abschaffung der Anonymität im Netz und um die Sicherung der Deutungshoheit über die künftige Wählergeneration. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger deckt das machtpolitische Kalkül auf, das hinter der vermeintlichen Fürsorge betrieben wird. Grüß dich, Cornelia.
Grüß dich, Nathalie.
Also ab dem kommenden Jahr werden junge Briten unter 16 Jahren von den sozialen Medien ausgesperrt. Was ist denn dann noch erlaubt, was ist verboten und wie will man eigentlich die Altersgrenzen kontrollieren, wie will man das umsetzen?
Ja, vorab, es ist ein riesiges Schauspiel, was uns hier geliefert wird, nicht nur in Großbritannien, sondern auch in der EU, weil es geht um ganz was anderes, eben um die Aufhebung der Anonymität im Netz, um die digitale ID, die Brüssel ja letztlich braucht, um dann seine digitale Wallet einzuführen und dann den digitalen Euro. Das ist eigentlich der Hauptzweck, aber man schlägt gleich eine Menge Fliegen mit einer Klappe. In Großbritannien ist es so, die haben sich orientiert an Australien. Die haben ja Ende 2025 ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt. Das ist ein Flop geworden, weil 70% der Jugendlichen weiterhin auf TikTok sind und das umgehen. Es gibt zwar dort diese Kontrollen, Gesichtskontrolle und so weiter. Die Jugendlichen nehmen dann Fotos mit den älteren Geschwistern auf, montieren sich einen Bart auf oder umgehen die VPN. Und das Ganze funktioniert nicht, aber also ich gehe davon aus, dass Australien einfach nur ein Testfall ist, wo die EU jetzt versucht, alle diese Lücken zu schließen, damit das wirklich wasserdicht wird. Die Briten gehen ja noch weiter. Die Briten wollen ja, abgesehen von gewissen Apps, die sie verbieten wollen, auch noch eine sogenannte digitale Ausgangssperre, eine digitale Sperrstunde für unter 18-Jährige. Und die Begründung ist die Eindämmung des Suchtverhaltens und mentale Gesundheit. Das klingt gut und deshalb wird es auch von vielen Leuten befürwortet. Was ist erlaubt? WhatsApp, Signal, YouTube für Kinder und schulische Lern-Apps, auch Musikstreaming. Und verboten ist TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook und X, also vormals Twitter und das allgemeine YouTube. Es darf keine Livestreams für unter 16-Jährige geben und es gibt auch Chatverbote für fremde Erwachsene auf den Gaming-Plattformen wie Roblox zum Beispiel. Kontrolle, wer kontrolliert die Altersverifizierung? Das wird den großen Tech-Plattformen angelastet. die müssen also entweder über Gesichtserkennung, digitale ID oder zum Beispiel auch über Kreditkarte das managen und bei einem Versäumnis müssen sie mit Millionen Strafen rechnen. In der EU plant man ja Ähnliches, da geht es auch um eine Kontrolle über die ID, über die digitale ID und um die Abschaffung eigentlich der Anonymität im Netz. Was interessant ist, ist, gerade TikTok wird so angegriffen wegen seiner Algorithmen. Das mag ja stimmen, aber Algorithmen kann man anpassen. Das passiert auch in anderen Ländern. In Indien ist TikTok verboten. Ich habe in Indien mit jungen Leuten geredet, denen ist das völlig egal. Die haben ihre Apps, die auch in Indien dann entwickelt worden sind nach dem Verbot von TikTok. Und Afghanistan verboten, Somalia verboten, Iran gesperrt. In eine On-Off-Situation und streng kontrolliert ist das TikTok zum Beispiel in Pakistan, in Kirgisistan und in Bangladesch und Indonesien. Saudi-Arabien ist TikTok sehr beliebt, aber das ist komplett zensiert. Also da sind nur Inhalte zugelassen, die in das religiöse Konzept und in das gesellschaftliche Konzept passen, was ja wiederum zeigt, dass das sehr wohl möglich ist, wenn ich die Algorithmen anpasse. Und darum geht's aber den Briten gar nicht und auch nicht der EU. Das ist nur ein Vorwand, wie man sieht.
Aber interessanterweise sollen ja linksliberale Plattformen von diesem sozialen Medienverbot ausgenommen werden. Ja. Wie begründet das die britische Regierung?
Ja, es ist im Grunde, ist das der Beleg für die ideologische Schlagseite dieses ganzen Social-Media-Verbots. Es geht nicht um den Schutz der Jugend, sondern um die Macht über die Jugend. Wie wird's begründet? Also woke Plattformen sind erlaubt in Großbritannien, allen voran das Netzwerk Blue Sky, das ja auch bei uns von den sogenannten linksliberalen Akademikern, Professoren, auch von unserem Herrn Bundespräsidenten Van der Bellen gerne benutzt wird. Da ist man unter sich, das ist eine linke Blase, in der auch ganz streng moderiert wird. Alle unliebsamen Meinungen werden da rausgehaut oder gar nicht zugelassen. Warum hat man Blue Sky gegründet, nachdem Musk X übernommen hat und dort ein völlig freier Markt für Meinungen herrscht? Und das will man eben nicht, vor allem in den linken Blasen. Und die Begründung der Regierung ist, für diese Woken-Plattformen. Blue Sky kooperiert mit Internet Watch Foundation zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs, ist also moralisch gut. Und außerdem sind die Algorithmen nicht süchtig machend, wie auf TikTok oder Instagram. Und deshalb ist die Gefahr, die psychische Gefahr für die Jugendlichen hier geringer auf Blue Sky. Und Kritiker haben das natürlich durchschaut. Die reden von schamloser Zensur und Meinungskanalisierung. Man schafft digitale Jugendghettos und lässt sie nur in den ideologisch erwünschten Räumen frei agieren. Und die Absurdität ist ja, dass die ID, die digitale ID, eben für X und Instagram und so weiter gelten soll. Aber für dieses Blue Sky muss ich mich nicht ausweisen.
Und warum ausgerechnet die Muslime im Vereinigten Königreich ein Interesse am Verbot sozialer Medien haben, erfahren Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Ähnlich wie in Großbritannien könnten soziale Medien auch bei uns bald reguliert werden. Für eine alternative Berichterstattung benötigt es dann autonome Plattformen wie Auf1. Ihre Spende über das Spendenformular sichert die Medienrevolution. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Freitagabend und ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.